Also das meiste, was ich derzeit an Fußballdokumentation sehe, oder vieles, will da nicht alles über einen Kamm schlagen, vieles ist ja doch kontrolliert oder semi-kontrolliert oder in Kooperation mit den Vereinen entstanden, ob das nun vier- oder fünfteilige Sendungen oder Serien sind über Bayern oder Dortmund oder wen auch immer, welchen Spieler auch immer. Das heißt, dass diese Filme häufig einen sehr affirmativen Zugang zum Fußballbusiness haben. Ich finde, dass diese Heldenporträts, die machen mich eigentlich relativ müde. Also wenn ich dann so ein Porträt über Sebastian Schweinsteiger sehe von Til Schweiger, dann ist das ein Film, der mir nicht viel gibt.
Der Regisseur und Fußballjunkie Thorsten Körner spricht in dieser Podcast-Folge über seinen Film Schwarze Adler. Ab 15. April ist er bei Amazon zu sehen und am 18. Juni dann während der Fußball-EM im ZDF. Schwarze Adler ist die Geschichte schwarzer Bundesliga- und Nationalfußballspieler in Deutschland über fast 60 Jahre. Ein in jeder Hinsicht mitreißendes und erhellendes Werk, wenn man sich für Fußball, das Geschäft drumherum und für die Mechanismen von offenem und verstecktem Rassismus hierzulande interessiert. Wir haben Schwarze Adler schon kurz in unserer Film- und Serienvorschau April besprochen. Hier kommt nun das ausführliche Gespräch mit Thorsten Körner, in dem er erzählt, wie unterschiedlich die Gespräche über Rassismus mit seinen porträtierten Spielerinnen und Spielern waren, und er redet auch darüber, welche Fußballfilme man sich aus welchen Gründen anschauen sollte und welche eher nicht. Die Fernsehkritik, der Podcast. Ja, Thorsten Körner, Regisseur des Dokumentarfilms Schwarze Adler. Ich habe mir gedacht, als ich von dem Film gelesen, gehört habe, ihn dann angeschaut habe, Fußball ist immer ein sehr populäres Thema, auch gerade im Dokumentarfilmbereich hat man da sehr viele Arbeiten gesehen in den letzten Jahren. Die Nationalmannschaft ist immer bunter geworden über die letzten Jahre und nicht zuletzt über die Black Lives Matters Bewegung ist natürlich auch dieses Thema Rassismus ein Riesenthema gewesen in den letzten Jahren und ist es weiterhin. Kann man daraus schließen, dass es sehr einfach war für dich, diesen Film zu machen, dass du damit offene Türen eingerannt bist mit dem Projekt?
Der Film, um es mal ganz pragmatisch zu sagen, war schnell verkauft in gewisser Weise, weil das natürlich ein Thema ist, das in der Luft liegt und das einen gewissen Zeitgeist auch bedient und offene Türen eingerannt hat, das ist sicherlich richtig. Allerdings ist die Vorgeschichte des Films oder das Nachdenken über den Film sehr viel älter. Und ich bin ja selbst Fernsehkritiker oder habe lange als Fernsehkritiker gearbeitet. Und ich erinnere mich doch schon, dass wir seit 6, 7, 8 Jahren eigentlich auch im Umfeld des Grimme-Instituts, für das ich in den Jurys häufig saß, immer wieder auch diverseres Fernsehen gefordert haben, eine angemessene Repräsentation von schwarzen Menschen im deutschen Fernsehen, von migrantischen Biografien im deutschen Fernsehen, ob das Nachrichtensendungen sind oder ob das Spielfilme angeht. Also das Thema begleitet mich selbst als Fernsehkritiker lange und von daher stieß jetzt, wo dieses Thema in den letzten 2, 3 Jahren, glaube ich, eine größere Bedeutung noch gewonnen hat und eine größere Sichtbarkeit und mehr Stimmen auch zu hören sind im Diskurs, hat es offene Türen tatsächlich eingerannt, dieser Vorschlag, diesen Film zu machen. Und ich habe dann ganz schnell eigentlich mit einem Anruf einen Produzenten dafür gewonnen und der wiederum hat eigentlich mit einem Anruf einen Sender gefunden, der das produzieren will oder ausstrahlen will, zeigen will.
Na, ist ja schön für dich, dass das mit dem Projekt so gut gelaufen ist bis jetzt. Ich habe mich aber auch ein bisschen gefragt, komisch eigentlich, dass es sowas nicht schon viel früher gab. Hast du dich da, manchmal hat man ja so eine Idee und dann erkundigt man sich erstmal so mit schweißnassen Händen, ob die schon jemand anders hatte. Wie war das bei dir? Hast du dich gewundert, dass das noch nie so richtig thematisiert wurde?
Na, vielleicht war das in früheren Jahren einfach kein einerseits Zeitgeist-Thema, kein populäres Thema und ich habe nun, da ich auch Fußballbücher geschrieben habe, immer viel Dokumentarfilm auch zu Fußball geguckt und es gibt eine Reihe von Dokumentarfilmen natürlich über Fußball, aber letzten Endes ist Fußball gar kein sehr dankbares Thema für Dokumentarfilme. Da gibt es ein paar Ausreißer nach oben, wie das Sommermärchen von Sönke Wortmann und ein paar andere. Aber im Grunde genommen ist, oder auch der Maradona-Film kürzlich, den ich sehr gerne gesehen habe. Ganz toller Film. Aber letzten Endes ist das ein undankbares Thema, weil der Fußball selbst ziemlich unzugänglich ist für dokumentarkritische Interventionen. Und das auch weder im Buchbereich noch im Filmbereich häufig ein dankbares Thema ist, weil der normale, in Anführungszeichen normale Fußballfan nicht unbedingt jemand ist, der die Kinos stürmt oder der die Buchhandlung jeden zweiten Tag aufsucht. Also von daher ist es gar nicht so, hat es gar nicht so sehr Konjunktur gehabt, dieses Thema. Nee, ich habe mich nicht gewundert, dass es diesen Film noch nicht gab, aber ich finde schon, und im Rückblick, das ist mir erst klar geworden, jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass tatsächlich diese Art von Film oder den Film mit dem Thema noch nicht gegeben hat. Also da besetzt der Film tatsächlich eine Leerstelle.
Vielleicht können wir ja später nochmal über das Thema Dokumentarfilm, über Fußballthemen generell sprechen. Jetzt wollen wir doch erstmal über deinen Film konkret sprechen. Fangen wir doch mal mit den Gesprächspartnern an. War das einfach, die alle zu kriegen? Haben alle mitgemacht, die du haben wolltest?
Für mich war immer ganz wichtig, dass ich die Frühzeit erzähle, dass ich das Herkommen und die Geschichte erzähle. Und mir war nicht wichtig, von Anfang an nicht wichtig, dass ich zum Beispiel ganz viele Nationalspieler aus dem gegenwärtigen Kader, A-Nationalspieler in dem Film habe, sondern für mich war immer wichtig, ich muss Erwin Kostede interviewen können, ich muss Jimmy Hartwig interviewen können und Gerald Asamoah interviewen können, weil das waren die ersten drei, das waren meine großen drei. Und mir war klar, dass wenn ich die drei habe, dann steht im Grunde genommen der Film, weil mit denen kann ich die ganze Geschichte seit den 40er Jahren, seit den 50er Jahren bis heute erzählen, ohne Substanzverlust. Und alles andere hat sich dann daraus ergeben. Insofern bin ich eigentlich mit dem Cast total glücklich und letzten Endes ist es ja auch ein Chor von Stimmen und ich wollte auch nicht so viele Leute porträtieren, weil man dann wiederum weniger Raum für den Einzelnen gehabt hätte.
Aber hattest du auch Absagen? Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass Jerome Boateng nicht auftaucht im Film, zumindest nicht im Interview.
Ja, wir haben natürlich auch Absagen bekommen. Zum Beispiel haben wir Jerome Boateng auch angefragt und da sind zwar auch Verbindungen zustande gekommen, haben da aber auch Absagen bekommen. Den hätte ich natürlich auch gerne interviewt, aber das hat natürlich vielfältige Gründe, warum sowas da nicht zustande kommt. Wir haben einerseits die pandemische Situation, wir haben dadurch diese unglaublich engen Terminkalender der Profis und die besonderen Hygienemaßnahmen, auch gerade für Bundesliga-Vereine, und wir haben sicherlich auch Öffentlichkeiten um die Vereine herum, die immer mehr darauf setzen, ihre eigenen Spieler als Medienprodukte auch zu vermarkten und zu kontrollieren letzten Endes. Und von daher sind die Vereine, aber auch die Spieler selbst aus dem eigenen Nachdenken über Medienöffentlichkeiten sehr bedacht, ihre eigenen Medienöffentlichkeiten herzustellen und nicht, sagen wir mal, unkontrolliert sich in einen Film zu begeben, wo sie ja letzten Endes kein Mitspracherecht hätten. Das ist ja ein autonomer Film sozusagen, den ich mir nicht oder den wir uns nicht kontrollieren lassen von außen.
Von wem warst du besonders überrascht oder von welchen Dingen warst du besonders überrascht? Man geht ja manchmal vielleicht mit so Ideen in so Interviews rein und dann kommt einiges oder vieles anders, als man denkt.
Ich war nicht überrascht, aber ich war immer wieder berührt und unser ganzes Team, ob das der Kameramann war oder die Tonleute waren oder dann auch im Schnitt der Editor war, wir alle waren eigentlich von den Geschichten angefasst und gerade auch so die Jahrgänge wie ich, die in den 60er Jahren geboren sind, haben sich gefragt, inwieweit bist du denn eigentlich mit deiner eigenen Biografie, mit deiner weißen Herkunftsbiografie Teil des Problems, das du hier gerade schilderst? Inwieweit hast du diesen Rassismus, der hier geschildert und erzählt wird, wie weit haben wir das eigentlich wahrgenommen oder ausgeblendet oder war das immer nur in Randlage und gar nicht für uns zu sehen? Das hat bei allen Beteiligten große Nachdenklichkeit ausgelöst und als dann an einem Punkt des Interviews mit Sherry Reeves sie in Tränen ausbricht, dann war das für uns alle auch ein bestürzender Moment, weil wir das in der Interviewsituation erstens nicht haben kommen sehen und weil wir andererseits begriffen haben, was für Zumutung für Menschen, die eine differente Erfahrung zu diesem Land haben, als wir, die eine andere Geschichte haben, als wir in diesem Land, was dieses Land diesen Menschen zumutet. Und das war, hat uns betroffen gemacht und hat sicherlich aber auch zu hoffentlich nachwirkenden eigenen Befragungsprozessen geführt, dass man sich selbst aufklärt, dass man versucht, selbst nochmal die eigene Vergangenheit kritisch durchzumustern.
Ja, ich fand das auch einen der logischerweise bewegendsten Momente im Film, weil sie sagt, glaube ich, einerseits, ich liebe dieses Land und andererseits sagt sie, das macht unfassbar müde, also dieser Begriff müde im Zusammenhang mit rassistischen Erfahrungen, die man eben sein ganzes Leben lang macht, das ist dann schon sehr, sehr eindringlich in diesem Moment. Es gibt einen anderen Abschnitt, den ich auch ähnlich bewegend fand, das ist ein Interview von Otto Addo, der auch eher gegen Ende des Films sagt, eigentlich hätte sich in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht so viel verändert, wenn man so den Alltag betrachtet, wenn man als Schwarzer Deutscher oder als Schwarzer hier in Deutschland auf Wohnungssuche ist oder auf Jobsuche wäre, würde man genau die gleichen Erfahrungen eigentlich machen wie vorher. Und wir denken ja alle, Mensch, es hat sich so viel getan. Ne?
Ja.
Wie hast du das empfunden im Gespräch mit deinen jetzt zeitgenössischen Gesprächspartnern?
Na, das ist eine Stelle, die du benennst mit Otto Addo, die mich auch erschreckt hat und die mir aber auch die eigene Ahnungslosigkeit oder die eigene Gutgläubigkeit vielleicht vor Augen geführt hat, dass man eben nicht darüber nachdenkt, ob es nicht noch genauso schlimm oder schlecht sein könnte wie vor 20, 30 Jahren. Also man denkt ja doch immer relativ schlicht und simpel in so Linearitäten und denkt, wir hätten insgesamt eine progressive gesellschaftliche Entwicklung, wobei ich schon denke, dass es Fortschritte partiell gibt in bestimmten Sektoren. Und es gibt diese Fortschritte sicherlich einerseits auf der großen Bühne des Fußballs, die wir ja erzählen. Wir erzählen die Geschichte der Nationalmannschaft. Wir erzählen aber auch natürlich wechselweise im Dialog mit der Nationalmannschaft die Geschichte der Bundesliga. Das ist ja das Reservoir, aus dem diese Spieler kommen. Und da hat es auf dieser großen Bühne sicherlich Fortschritte gegeben. Und in den 80er, 90er Jahren war es ja gang und gäbe, dass Tausende, Hunderte von Fans rassistische Beleidigungen gebrüllt haben. Das findet in dieser Quantität sicherlich nicht mehr statt, gerade wenn man sich so die letzten Vorfälle in Bundesliga-Stadien anschaut, zum Beispiel Jordan Turunariga auf Schalke oder andere. Das sind eigentlich immer wenige Menschen, wenige Fans. Teilweise werden die dann auch isoliert. Aber dieser Hass oder auch der Rassismus hat sich sicherlich verlagert, einerseits in die digitalen Medien, ins Internet. Dann ist er sicherlich noch stärker sichtbar. Und das hat mich auch überrascht oder erschüttert oder erschreckt, als Gerald Asamoah beispielsweise im Interview erzählt, dass sein eigener Sohn angefeindet worden ist, rassistisch von einem anderen Vater, von einem anderen Vater eines mitspielenden Kindes. Und da denkt man natürlich, und man weiß es, Leute wie Gerard Asamoah sind ein bisschen durch ihre Prominenz geschützt oder genießen diesen Schutz. Insgesamt genießen die Spieler in dieser Blase Bundesliga einen gewissen prominenten Schutz und sind ja ohnehin abgeschottet gegen den Alltag. Und andererseits heißt das ja auch, dass all die Menschen, die nicht in diesen doch eher blasenartigen Gebilden sich bewegen und nicht den Schutz durch Prominenz genießen und nicht starke Einkommen haben, natürlich immer noch stark benachteiligt werden und diskriminiert werden oder ja eben Arbeitsplatz oder Wohnungssuche und andere Alltagserfahrungen immer noch hinten dran hängen. Und das ist schon erschreckend zu sehen.
Ja, und dazu kommt natürlich auch noch, dass der Fußball so eine, aufgrund seiner Emotionalität natürlich auch so eine demaskierende Wirkung hat, ne? Dass dann eben auch latent rassistische Einstellungen im Eifer des Gefechts, wenn man dann am Spielfeldrand steht und mit irgendwas nicht einverstanden ist, natürlich auch leichter zutage treten, ne?
Absolut, wobei man da sicherlich auch fragen könnte, sollte, und das haben einige Interviewpartner ja auch gemacht, dass dieser Rassismus im Spiel, der sich auf dem Spielfeld oder am Rand des Spielfelds äußert, in eine ganz hitzige Emotionalität eingebettet ist. Und dann kann man darüber streiten, zeigt der Rassismus sich da pur oder ist das Gefühl dem Gefühl geschuldet? Ist das eine Augenblicksexplosion? Oder ist es teilweise, wird das auch vermutet, eher instrumentell gedacht, dass man ganz bewusst eigentlich jemanden rassistisch beleidigt, ohne eigentlich wirklich in solchen Stereotypen zu denken, aber man tut das, um den anderen kalkuliert zu verunsichern. Das haben auch einige Spieler erzählt, dass sie den Eindruck hatten, dass ihre Gegenspieler auf den Plätzen in Spielen sie rassistisch beleidigt haben. Nicht so sehr, weil sie die für Rassisten halten, sondern weil sie glaubten, das sei ein Werkzeug, um den Willen des jeweiligen Spielers zu brechen. Da fragt man sich letzten Endes natürlich, ob das dann überhaupt einen Unterschied macht. Aber tatsächlich hat mich das überrascht, dass die Spieler selbst solche Differenzierungen angedacht haben oder auch in solchen Kategorien gedacht haben. Und jemand wie Rigobert Gruber, das hat mich auch überrascht, der unterscheidet solche Fälle. Der sagt dann, ich schaue mir das erstmal an, wie meint er das? Versucht er das nur als Instrument, um mich zu brechen? Ist das wirklich ein echter Rassist? Geht es darum, mich lang anhaltend zu verletzen, auch in meinem Leben, in meiner Integrität als Mensch? Also mich haben auch diese Differenzierung dann überrascht, weil ich gedacht hätte, nee, das ist doch alles Rassismus. Wie kann man das, wie kann man das überhaupt unterscheiden und da bestimmte Sachen auf die Waage legen? Das hat mich beispielsweise auch überrascht.
Du schreibst auch in dem Presseheft, das wollte ich eh noch ansprechen, du schreibst, fast alle deine Interviewpartner, Partnerinnen haben Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Das sind ja nur schwarze Spieler und Spielerinnen in deinem Film. Aber sie gehen sehr unterschiedlich damit um, auch dass sie es sehr unterschiedlich werten. Du hast es eben schon für Rigobert Gruber schon mal ausgelegt, aber gab es da noch so andere Dinge, die dich überrascht haben in dieser Hinsicht?
Ja, und es war ein Anliegen des Films, diese unterschiedlichen Erfahrungen mit Rassismus nicht zu vereinheitlichen, weil das hätte dann wieder so einen paternalistischen Zug gehabt oder das wäre fast so ein Metarassismus meinerseits gewesen. Also wenn ich...
Die Schwarzen denken so, ne?
Alle Schwarzen haben diese Erfahrung gemacht und... Genau. Und verarbeiten das auf ähnliche Art und Weise. Das wollte ich auf keinen Fall. Und das ist aber gar nicht so einfach durchzuhalten, weil natürlich das Medium Fernsehen oder Kino überhaupt Medien zu Skandalisierung oder auch zu Dramaturgien der Eskalation neigen. Und deshalb wäre es natürlich einfacher gewesen, um den Zuschauer zu binden, wenn man oberflächlich denken würde. Wir knallen hier einen rassistischen Kracher an den nächsten. Aber es ging gerade darum, zum Beispiel jemanden, Spieler wie Rigobert Gruber, der sagt, ich habe keine großen rassistischen Erfahrungen in meinem Leben gemacht. Oder Manuel Mbom, der jetzt aber Werder Bremen im aktuellen Kader steht und U21-Nationalspieler ist, der sagt auch, er ist bisher weitgehend davon verschont geblieben in seinem Milieu. Oder was ich auch überraschend fand, dass Beverly Ranger, eine Spielerin, die jetzt in Amerika lebt und Tor des Monats geschossen hat in den 70er Jahren, dass die auch gesagt hat, sie hätte in Deutschland kaum Rassismus erlebt und die Deutschen seien insgesamt ihr gegenüber sehr, sehr freundlich und gastfreundlich und zugewandt gewesen. Oder auch Guy Akolacé, das einer der ersten schwarzen Spieler in Deutschland für St. Pauli in den 60er Jahren, der hat zwar Rassismus geschildert, aber ihn hat das nicht erreicht. Und ich glaube, man muss diese Erfahrung gelten lassen und man darf die nicht nivellieren und man darf die nicht, nur weil einem das einerseits dramaturgisch oder auch identitätspolitisch in den Kram passt, man darf die nicht über einen Leisten schlagen, sondern man muss sie je in ihrer Individualität stehen lassen. So alles andere würde ich als medienunethisch empfinden.
Es ist sowieso interessant, du schreibst auch, dass es gar nicht so leicht war, Archivmaterial jetzt aus den 60ern beispielsweise zu finden von schwarzen Spielern aus niedrigeren Klassen oder auch höheren Klassen, dass teilweise so Pioniere da gar nicht im Bild festgehalten wurden. War es wirklich so hart oder so schwierig, das Archivmaterial zu finden? Und hast du eine Theorie, warum das damals nicht so thematisiert wurde, obwohl es ja eigentlich eine große Story hätte sein können? Ein schwarzer Spieler hier bei uns in der Liga oder im Verein?
Na, es gab ja in den 60er, 70er Jahren eigentlich kaum schwarze Spieler in der Bundesliga oder gar keine, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und dann gab es aber auch nicht das Bewusstsein dafür, dass das Pioniere sind. Also es gab Anfang der 60er Jahre, gab es 3, 4 Spieler in der Bundesliga, die ähnlich wie Erwin Kostede amerikanische Väter hatten und die dann aber auch keine langen Karrieren im deutschen Fußball gemacht haben, so wie David Scheu, der war Jugendnationalspieler, hat bei Karlsruhe gespielt, oder Jimmy Schmidt, der bei 1860 München 3, 4 Bundesligaspiele gemacht hat, oder Werner Wadai, der hat schon ein paar mehr Bundesligaspiele für Borussia Mönchengladbach gemacht. Also einerseits gab es kein Bewusstsein dafür, dass das möglicherweise Pioniere sind, dann ist natürlich die Aufzeichnungen in den 60er, 70er Jahren nicht durchgängig. Also ja, man hat wenig Archivmaterial aus der Zeit aufgezeichnet. Zum Beispiel der erste schwarze Spieler im deutschen Profifußball bei Fortuna Düsseldorf, Charles Gamfi. Da gibt es überhaupt kein Bewegtbild, da gibt es nur Fotos. Das hätte man auch gerne erzählen können. Oder auch ein Spieler wie Ibrahim Sunday, der erste schwarze Spieler in der Fußball-Bundesliga, der bei Werder Bremen gespielt hat 1975, der hat tatsächlich nur eine Halbzeit gespielt in seinen 2 Jahren in der Bundesliga. Und da gibt es, wie gesagt, ein paar Minuten von dieser zweiten Halbzeit gegen Rot-Weiß Essen haben sie, glaube ich, gespielt, Bremen. Und mehr gibt es da nicht. Also es gibt auch einfach nicht sehr viel Archivmaterial, sondern man musste selbst von den ersten Länderspielen von Jimmy Hartwig, das hat mich am meisten überrascht, der sogenannten Island- oder Nordlandreise 1979, da gibt es wenige Minuten, und da haben wir wirklich alle Archive durchforstet, da gibt es wenige Minuten Länderspiel. Also dass ein Länderspiel 1979, dass das nicht komplett erhalten ist, hat mich beispielsweise erstaunt, das wusste ich nicht.
Bleiben wir ruhig mal bei Jimmy Hartwig, beziehungsweise auch bei Erwin Kostete, der, glaube ich, 1974 als erster Schwarzer ein Länderspiel gemacht hat. In deinem Film klingt hier an, die beiden haben nur, wenn man bedenkt, welche herausragenden Fußballer sie waren und auch wie stark in der Liga sie gespielt haben, sie haben sehr wenige Länderspiele gemacht. Ich glaube, der eine 2, der andere 3. In deinem Film klingt zumindest zwischen den Zeilen an, dass sie vermuten, dass das auch mit ihrer Hautfarbe zu tun hat. Wie hast du die beiden empfunden heute mit dem großen Abstand bezüglich dieses Themas?
Also warum beide, also Erwin Kostede hat 3 Länderspiele gemacht, Jimmy Hartwig hat 2 Länderspiele gemacht, das hat sicherlich mehrere Ursachen und das wird man nicht nur auf den Faktor Hautfarbe zurückführen können. Allerdings hat ihnen das, ihre Herkunftsgeschichte, ihren Lebenswerk sicherlich nicht leichter gemacht. Und wenn sie 3 oder 2 Länderspiele gemacht haben, dann haben sie das nicht wegen ihrer Hautfarbe getan, sondern trotz ihrer Hautfarbe. Sie mussten also gegen sehr viele Hürden ankämpfen. Das verbindet beide. Sie hatten beide, haben beide harten Rassismus erfahren in ihrer Biografie. Sie haben auch Förderung erfahren. Es gab immer wieder Förderer auf ihrem fußballerischen Weg, aber auch sehr viel Diskriminierung und Rassenhass. Das verbindet sie. Andererseits sind beide vom Naturell komplett unterschiedliche Typen. Erwin Kostede ist eher ein introvertierter Mensch, ist ja auch älter als Jimmy Hartwig. Jimmy Hartwig ist eher ein extrovertierter Mensch, jemand, der auch mit den Medien lebt, von den Medien lebt, in den Medien lebt und den Medien auch das gibt, was Medien suchen. Also der ist ja durchaus einer, der versteht, wie Mediendramaturgien funktionieren, wie man sich zu einer Kamera verhält, wie man eine Kamera bedient, wie man Spannung aufbaut. Er hat ja auch als Schauspieler gearbeitet. Also 2 total unterschiedliche Typen, die, glaube ich, in dem Film ja nun auch sehr, sehr unterschiedlich rüberkommen. Oder wie hast du das wahrgenommen? Würde mich mal interessieren.
Ich habe das genauso wahrgenommen. Du hast recht. Also die beiden sind wirklich Gegenpole, was das Temperament betrifft. Jimmy Hartwig ist natürlich auch trotzdem immer ein toller, dankbarer Gesprächspartner, genau aus den Gründen, die du genannt hast. Und doch fand ich die Szenen, die Interviews mit Erwin Kostete wirklich sehr bewegend, nicht nur wegen seiner Geschichte und seiner Persönlichkeit, sondern auch, wie er sehr ernsthaft konzentriert über diese Themen spricht. Es ist wirklich sehr bewegend. Wie hast du ihn empfunden? War es schwer, ihn zum Reden zu bringen? Weil manchmal wirkt er so, als hätte man das so ein bisschen aus ihm rauskitzeln müssen, so die Aussagen.
Also bei Erwin Kostete war es erstmal nicht so leicht, ihn zu finden, weil er weitgehend aus der Öffentlichkeit verschwunden ist und er steht auch nicht so ohne weiteres im Adressbuch. Also haben wir versucht, Menschen in seiner Heimat zu finden, dort, wo er lebt, und über die Kontakt aufzunehmen. Und das hat dann auch geklappt und es war nicht schwer, mit ihm zu sprechen letzten Endes, aber das waren doch auch, wie du sagst, sehr, sehr ernsthafte, sehr berührende Gespräche, die auch das ganze Team ein Stück weit verändert haben. Der hat seinen eigenen Ton, der hat seine eigene Sprache, der wirkt auf viele Menschen sehr elegisch oder melancholisch, und wenn man sich vor Augen hält, was er alles mitgemacht hat in seinem Leben, also eine frühe Alkoholabhängigkeit besiegt, dann dieses Pendeln zwischen verschiedenen Vereinen, sehr jung Star gewesen, dann auf irgendeine Art und Weise den Boden unter den Füßen verloren, sich immer wieder zurückgekämpft habend, dann nach der Fußballkarriere ist er verhaftet worden, hat unschuldig im Gefängnis gesessen, weil man glaubte, er hätte eine Spielhalle überfallen. Das hat natürlich auch was mit Rassismus zu tun, weil man sich nicht vorstellen konnte, da im Münsterland, wo man ihn dann verhaftet hat, dass es da noch mehr schwarze Menschen gibt. Also dann ist seine Frau auch vor einiger Zeit gestorben. Also er hat auch privat unglaublich viele Nackenschläge einstecken müssen. Und das schüttelt man nicht so leicht aus den Kleidern und nicht aus der Identität. Und er ist jemand, der deshalb, glaube ich, eine melancholische Ausstrahlung hat. Aber andererseits ist er jemand, der sehr gewillt ist, darüber nachzudenken, was dieses Leben in diesem Land mit ihm gemacht hat und was ihm widerfahren ist. Und deshalb spürt man, glaube ich, als Zuschauer eine große Integrität bei ihm, eine persönliche Integrität und zugleich ein ganz, ganz starkes Gefühl, das einen mit ihm mitgehen lässt. Und ich glaube, nicht zuletzt deshalb ist er vielleicht der zentrale Protagonist, weiß ich nicht, ich habe das jetzt noch nicht so ausgerechnet, aber im Grunde genommen ist es natürlich auch eine Verbeugung der Film vor seiner Biografie und man geht mit ihm auch durch den Film.
Bei ihm hatte ich auch am meisten mir die Frage gestellt, ob er sozusagen seinen Frieden mit seiner eigenen Biografie gemacht hat. Wie hast du das empfunden?
Das ist schwer von außen zu beurteilen. Das kann letzten Endes nur Erwin Kostete darauf eine schlüssige Antwort geben. Aber was einerseits bleibt, ist sicherlich die Genugtuung, diese Länderspiele gemacht zu haben. Und gleichzeitig ist er zerrissen, weil er ja Angebote belgischer Nationalspieler zu werden ausgeschlagen hat, und er fragt sich heute, ob es nicht klüger gewesen wäre, dieses Angebot anzunehmen, also belgischer Nationalspieler zu werden. Andererseits sagt er, dass in Deutschland, so gewichtet er das, für ihn sind ungefähr 70% der Menschen sind okay zu ihm und 30% der Menschen haben Vorbehalte und haben rassistische Einstellungen, so gewichtet er das. Und sagt aber zugleich, dass er in Frankreich oder Belgien auch sehr starken Rassismus erlebt hat. Von daher ist er da, soweit ich das beurteilen kann, ein sehr zerrissener Mensch, und die Gewichtung, was man nun richtig gemacht hat oder ob man seinen Frieden mit bestimmten Dingen gemacht hat, das ist, glaube ich, etwas, was auch wechseln kann in der Einschätzung, was Stimmungsfarben unterworfen ist. Aber ich kann das nur stellvertretend für ihn beantworten, indem ich seine Aussagen, also die Interviews, die wir mit ihm gemacht haben, jetzt hier gerade durchdenke und hier sozusagen ausspreche, was er gesagt hat. Aber ich kann natürlich nicht in ihn reingucken. Es bleibt ja, wenn man ihn sieht in den Bildern, das Gefühl von einer großen Traurigkeit, die an ihm haftet.
Ja. Du hast ja nur schwarze Spieler in deinem Film. War das eine Entscheidung, die du vorher getroffen hast, dass eben keine andere Stimmen, keine weißen Stimmen, wenn man so will, in dem Film vorkommen?
Ja, natürlich. Das war eine Grundsatzentscheidung. Ich hatte davor einen Film über Politikerinnen in der Bonner Republik gemacht und da hatte ich mir vorgenommen, nur mit Frauen der Bonner Republik zu sprechen und Männer nur im Archiv oder aus dem Archiv zu Wort kommen zu lassen. Und das wollte ich mit diesem Film hier wiederholen, weil mir schien und auch bei dem Film über die Politikerin ein Vorteil dieser Methode ist, dass man einen Chor von Stimmen zu vergleichbaren Erfahrungen hat, aber eine Geschichte dann sehr, sehr stark forcieren und erzählen kann und andererseits, wie das im Chor auch ist, unterschiedliche Stimmen, Lagen und Töne unterscheiden kann. Also das gibt dem Film, finde ich, eine größere emotionale Kraft und auch eine größere Kohärenz dramaturgisch. Mhm. Und man hat auch die Möglichkeit, das ist ja auch ein Film ohne Kommentar. Ich wollte nicht über diese Menschen sprechen, sondern ich wollte mit ihnen sprechen und ich wollte dieses mit ihnen sprechen dann durch die Montage und durch die Auswahl der Charaktere auch abbilden. Und deshalb habe ich nur mit schwarzen Fußballspielerinnen und Spielern gesprochen.
Ja, lass uns doch zum Abschluss das Gespräch nochmal auf den Anfang zurückkommen, als du gesagt hast, dass Fußball wäre gar nicht so geeignet eigentlich, um gute Dokumentarfilme zu drehen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, auch vor dem Hintergrund, dass ja gerade das so eine, ja, so ein Boom-Genre eigentlich ist, wenn man bedenkt, wie viele Vereinsdokus, keine Ahnung, XY hat das Team so und so ein Jahr lang über eine Saison begleitet, die boomen ja bei den Streaming-Diensten oder generell. Warum hast du die Aussage getroffen, dass du das eigentlich gar nicht so dankbar findest, Fußball und Dokumentarfilm?
Also das meiste, was ich derzeit an Fußball-Dokumentation sehe oder vieles, will da nicht alles über einen Kamm schlagen, vieles ist ja doch kontrolliert oder semi-kontrolliert oder in Kooperation mit den Vereinen entstanden, ob das nun vier- oder fünfteilige Sendungen oder Serien sind über Bayern oder Dortmund oder wen auch immer, welchen Spieler auch immer. Das heißt, dass diese Filme häufig einen sehr affirmativen Zugang zum Fußballbusiness haben und es nicht grundsätzlich.
Also die Vereine sitzen mit am Schneidetisch, ne? Kann man praktisch sagen.
Zugespitzt kann man das so sagen. Mhm. Und ich finde, dass diese Heldenporträts, die machen mich eigentlich relativ müde. Also wenn ich dann so ein Porträt über Sebastian Schweinsteiger sehe von Till Schweiger, dann ist das ein Film, der mir nicht viel gibt. Der ist gut gemacht handwerklich und der betreibt eine kräftige Emotionalisierung, aber letztlich als Fußballfan bringt mich das irgendwie nicht weiter. Ein sehr gutes Gegenbeispiel ist eigentlich, und das hat was mit dieser Mediengeschichte zu tun, ist der Maradona-Film, den wir gesehen haben. Das ist ja ein Film, der aus Archivmaterial vornehmlich montiert ist und der aus Archivmaterialien besteht, die damals eben nicht kontrolliert worden sind und der aus privaten Quellen auch viel speist. Und das bildet eigentlich eine Medienära im Fußball ab, wo der freie Zugang zum Spieler noch gegeben war. Das haben wir bei unseren Archivrecherchen auch festgestellt, dass, ob das die öffentlich-rechtlichen Sender waren, bevor die privaten kamen, da ein unglaublich privilegierter Zugang war und auch ein unkontrollierter Zugang. Also die Vereine haben ihre Spieler noch nicht so sehr als Markenprodukte, Markenbotschafter und Vereinsbotschafter kontrolliert. Und das tun sie heute. Und man kann das ja auch daran sehen, beispielsweise hat ja Sönke Wortmann diesen Sommermärchenfilm gemacht, von dem man halten kann, was man will. Der war brutal erfolgreich. Und dann hat der DFB, wenn ich das richtig sehe, nochmal einen eigenen Film nachgeschoben über die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Das ist dann ein Film, der eigentlich komplett in Eigenregie des DFB entstanden ist und eigentlich als Film kaum auszuhalten ist, weil er so affirmativ und so glatt und so nichtssagend ist. Und deshalb glaube ich, dass diese Art von Fußballfilm immer schwieriger wird, jedenfalls wenn es um die erste Liga oder die Champions League geht oder um die großen Helden geht. Was ich mir mehr wünschen würde und was wir, glaube ich, mehr bräuchten, wären Filme, die einerseits von der Basis erzählen, die vom Amateurfußball erzählen. Da gibt es großartige Geschichten, denke ich. Und wir bräuchten halt auch Vereine oder Spieler, überhaupt eine Öffentlichkeit, die sieht und versteht, dass diese Hochglanzprodukte, die der Fußball von sich selbst quasi in Auftrag gibt und in die Umlaufbahn der Streamingdienste oder Sender schießt, dass die dem Fußball im Grunde genommen nicht gut tun und ihm nicht weiterhelfen, weil sie keine Fragen stellen und weil sie uns nur Markenprodukte präsentieren, aber keine anfassbaren Menschen.
Wobei ich das, ich musste die ganze Zeit denken an wirklich hundertprozentiges Hochglanzprodukt. Es gibt einen Dokumentarfilm über Cristiano Ronaldo. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Den habe ich
glaube ich
bei Amazon gesehen. Ja. Ein paar Jahre alt schon, ne? Und ich finde, da sieht man Cristiano Ronaldo ganz viel so beim Workout in seinem Haus und also auf seinem Grundstück. Also der muss natürlich hundertprozentig kontrolliert gewesen sein, der Film. Und der ist dann aber auch in manchen Teilen so ein bisschen selbstentlarvend, wenn der Ronaldo beispielsweise mit seinem damals wahrscheinlich ungefähr 6-jährigen Sohn in die riesige Garage tritt und irgendwie er sagen soll, welches der 18 Autos fehlt oder so, weil es in Reparatur ist. Ja. Also ich fand den Film wegen solcher Szenen dann auch irgendwie interessant, obwohl es natürlich ein kontrolliertes Hochglanzprodukt ist. Aber es entlarvt sich eben auch zum Teil selbst, dieses Hochglanzprodukt.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Also ich glaube, dass sich diese Entlarvung dann aber sozusagen nebenbei einstellt oder durch den Zuschauer zu leisten ist und dass das eigentlich ein noch bestürzendere ist, dass die Protagonisten und Filmemacher selten Bewusstsein davon haben, dass sie eigentlich genau das leisten in dem Moment. Also sie wollen eine Heldenfigur konstruieren und gleichzeitig dekonstruieren sie den Helden. Das ist manchmal geplant, manchmal aber auch nicht, aber häufig genug schleicht es sich so beiläufig in die Bilder ein. Das ist auch spannend zu sehen, auf jeden Fall. Aber insgesamt finde ich diese Art von Heldenproduktfilm doch eher, sage ich mal, das ist so ein neoliberales Konzept von Übermenschen. Auch ich kann diese Fußball-Kommentiersprache, die immer, und damit hantieren viele Trainer, aber auch Sportkommentatoren, die immer von Gier sprechen. Uns hat heute die Gier gefehlt. Und diese immer ständige positive Besetzung von Gier, Gier als Ausdruck von Leistungswillen, und das ist gut. Und das wird mir viel zu selten hinterfragt. Natürlich wollen wir, dass die sich, früher hätte der Sportkommentator gesagt, vielleicht den Arsch aufreißen oder sich das Trikot schmutzig machen oder was auch immer. Man soll dafür auch elegantere Vokabeln finden. Das finde ich schon richtig. Und ich halte auch nichts von einem vorgespielten Proletariatum, das versucht, über erdige Sportsprache sowas Proletarisches künstlich herzustellen. Darum geht's nicht. Aber ich finde schon, dass man Begriffe wie Gier in diesem Zusammenhang kritisch hinterfragen sollte, weil Fußball kann nicht unpolitisch sein. Fußball ist immer politisch, findet im politischen Raum statt und muss sich dann, glaube ich, auch seine eigenen Ausdrucksmittel versichern, um nicht von anderen benutzt und eingespannt zu werden und sich nicht instrumentalisieren zu lassen.
Ja. Vielleicht als allerletzte Frage nochmal, welches sind deine Lieblingsfußballfilme?
Puh, das ist echt schwer. Einerseits, weil mein Kopf eine totale Rumpelkammer ist und ich mich in dem selbst und den Sachen, die ich gelesen oder gesehen habe, kaum oder schwer zurechtfinde. Aber der Maradona-Film beispielsweise war einer, bei dem ich, glaube ich, viel verstanden habe. Ich glaube, über Fußball, über das Fußballgeschäft. Ich glaube, meine Lieblingsfußballfilme gibt es vielleicht noch gar nicht. Ich glaube, ich habe mal einen über Eric Cantona gesehen, den mochte ich gerne. Ich habe mal gesehen einen über die erste Frauenfußballnationalmannschaft, die noch gar keine sein durfte. Der hat mir auch gut gefallen. Also diese Randgeschichten, die fehlen mir noch. Und ich finde, dass man die noch stärker erzählen sollte.
Vielen Dank, Thorsten, fürs Gespräch.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ich danke dir.
Die Fernsehkritik, der Podcast. Der Filmemacher Thorsten Körner war das. Sein Film Schwarze Adler über die Geschichte schwarzer Fußball-Bundesligaspieler, Nationalspieler seit den 60er Jahren ist ab sofort bei Amazon zu sehen. Im Juni kann man den Film dann auch im ZDF und sicher auch in der ZDF-Mediathek schauen. Wir hören uns wieder um den Monatswechsel herum. Dann werde ich wieder mit meinem Kollegen Jan Freitag die Monatsvorschau Mai
über Serien, Filme und anderes im Fernsehen und in den Mediatheken, den Streamingdiensten besprechen. Bis dahin, schönes Schauen und bis bald.